Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Aus dem Trio wird ein Quartett. Heute haben wir nämlich zum ersten Mal bei der Saarfrage einen Gast und ich freue mich sehr, dass neben Jorgo und Christoph, die ich sehr herzlich begrüße, heute zu Gast ist eine Unternehmerin, eine Geschäftsführerin, nämlich die Geschäftsführerin von Sikos mit Sitz in Neunkirchen und die gleichzeitig auch, ich sag mal so in Anführungszeichen, nebenher stark engagiert ist, nämlich unter anderem als Regionalkreisvorsitzende der jungen Unternehmer, also der Jugend, der Nachwuchsorganisation, der Familienunternehmer. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Esther Jakob.
Guten Morgen, danke, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir haben uns verabredet, über das Geschäftsmodell Saarland zu sprechen, weil Esther, du warst damit in den letzten Tagen und Wochen öfters mal unterwegs, nämlich bei der ein oder anderen Parteiveranstaltung, sowohl bei der CDU als auch bei der SPD, weil, das darf ich glaube ich so freiweg sagen, du nicht Mitglied einer Partei bist. Was hast du denn den Parteien so mit ins Buch geschrieben?
Genau, also vielleicht zuallererst, ich wurde von der CDU mal angefragt, um über das Geschäftsmodell oder ein neues Geschäftsmodell für das Saarland zu referieren. Und ich meine, es liegt auf der Hand, dass das Saarland in den Zeiten wie diesen einfach auch ein neues Geschäftsmodell braucht. Ich habe aber direkt auch betont, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig oder mit die wichtigste Botschaft, wir brauchen keine Partei, die uns ein Geschäftsmodell vorschreibt. Das hatten wir schon mal in Deutschland, das ist total schief gegangen, sondern wir brauchen Parteien, die gewisse Rahmenbedingungen setzen. Rahmenbedingungen, nach denen wir Unternehmer leben können, arbeiten können, frei uns alles auswählen können. Und das ist wichtig an der Stelle. Deshalb bin ich auch so mit ins Rennen gegangen. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht, wie das Saarland irgendwann aussehen kann. Ich will aber an der Stelle wirklich nochmal betonen, dass es nicht darum geht, dass eine Partei sich überlegt, planspielmäßig, wie was wir hier ansiedeln, sondern dass einfach die perfekten Rahmenbedingungen hierfür gesetzt werden.
Dann lass uns doch mal gerne zu diesen Rahmenbedingungen gehen. Welche siehst du denn, welche sind denn aus deiner Sicht am wichtigsten?
Also ich glaube, ganz wichtig ist auch nicht nur aus meiner Sicht, sondern ich spreche jetzt hier auch immer so ein bisschen für die jungen Unternehmer, sind natürlich sämtliche bürokratische Hürden. Ich hatte das gerade in einem aktuellen Beispiel und ich trenne da auch gar nicht immer Land von Bund, weil das ist für uns Unternehmer an der Stelle auch ein bisschen egal. Bürokratie ist irgendwo da und stört. Beispielsweise, wir hatten eine Firma, die wollten wir verschmelzen. Das war eine GmbH und KKG auf Aktien. Mit einer anderen GmbH noch dabei. Jedenfalls, es war ein total kompliziertes Modell, was ich von meinem Vorgänger übernommen habe und habe gesagt, das müssen wir an der Stelle vereinfachen. Wir wollen beide verschmelzen. Jetzt hat mir heute mein Co-Geschäftsführer gerade heute Morgen eine Mail geschrieben, kann sein, dass die Verschmelzung nicht geklappt hat. Nicht, weil wir nicht rechtzeitig beim Notar waren, sondern weil sich das Handelsregister nicht zurückmeldet und wir überhaupt keine Ahnung haben, wie jetzt der Sachstand ist. Wir bekommen keine Auskunft und der Termin beim Notar war beispielsweise im August. Und das sind so Dinge, die extrem lähmen. Also sowas muss online gehen, sowas muss direkt gehen, Gründung muss schnell gehen. Wir wollen eine digitale Unternehmensakte, sodass wir auch schneller mit Bund und Land kommunizieren können, weil wir sehen da tatsächlich auch ein Bundesland wie das Saarland auch so ein bisschen als Dienstleister für uns als Unternehmer. Genau. Und das ist zum Beispiel was, was uns sehr, sehr stört und negativ aufgefallen ist.
Das ist ein allgemeiner Trend, gell, Thorsten? Das ist ja, und Esther und Christoph, das ist ja wirklich überall so. Also ich stelle das in meiner Verbandstätigkeit eben auch fest. Bürokratie, du hast es genau auf den Punkt gebracht, stört. Ja, und wenn Politikerinnen und Politiker das nicht verstehen, dass es stört, gehören sie eigentlich jetzt weg. Ich sage das mal ganz klar, weil es ist ein Wettbewerbsnachteil im Verhältnis zu anderen Großregionen der Welt und wir stehen im Wettbewerb und insofern weg damit. Also ganz einfache Botschaft, stört, finde ich gut.
Ja, gerne. Ich möchte da gerne noch ergänzen. Es ist nicht nur so, dass es stört. Jedes Mal, wenn ich das Thema Bürokratie anbringe und sage, hey, wir haben viel zu viele bürokratische Hürden, komm zurück, okay, könnten wir mal eine Auflistung haben? Klingt total interessant. Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt von, ich müsste jetzt die Zahlen nochmal nachgucken, 347 Verbänden, unterschiedliche Verbände, nicht nur unser Verband. Auflistung über bürokratische Hürden. Es liegt alles da. Die Politiker wissen Bescheid. Ich weiß nicht, was wir von unserer Seite aus noch tun sollen, von Seite der Unternehmer, außer dass wir jetzt endlich erwarten, dass der Staat und alle, die da an der Macht sind, jetzt endlich mal in die Pötte kommen. Ne? Also Herbst der Reformen ist ja schon vorbei, jetzt sind wir irgendwie im November. Wo sind denn die Reformen? Und welche bürokratischen Hürden werden denn jetzt mal abgebaut? Also ich sehe keine Erleichterung.
Ich möchte mal eine kleine schockierende Zahl nennen. Als ich damals 2004, Christoph erinnert sich, das ist Ewigkeiten her, kurz nach der Gründung eures Unternehmens, 14 Jahre nach der Gründung eures Unternehmens, liebe Esther, ins Europäische Parlament kam, wurde der Maastrichter Vertrag angewendet, will heißen, das Parlament hat die gleichen Rechte bekommen wie der Rat, also wie die Mitgliedstaaten. Und wir waren unheimlich stark, ne? Wir fühlten uns unheimlich stark. Und die Kommission hat gesagt, oh je, wenn die jetzt hier mitmischen, nicht gut. Wir erlassen jetzt delegierte Rechtsakte, um sozusagen das Kleingedruckte zu regeln. Dieses Kleingedruckte ist Bürokratie. Da wird genau geregelt. Wir haben, seit ich damals eingezogen war, seit 2004 erlebt, 2000 delegierte Rechtsakte. Und wir haben vorletzte Woche erlebt, einer davon sollte weg. Also ein Gesetz sollte eingedämmt werden, dieses Lieferkettengesetz. Und wir haben erlebt, dass das zum Ausruf, da wurde ja das Ende Europas ausgerufen. Und jetzt stellen wir uns vor, 2000 dieser Dinger müssen weg. Also da sieht man die Zahl und man sieht aber auch, wie Politik sich dagegen wehrt und irgendwelche Ideologiedebatten macht, obwohl es doch ganz einfach ist. Macht die Regel weg.
Also ich glaube, im Endeffekt wird man immer irgendwelche Argumente finden, warum es genau diese Bürokratie an der Stelle braucht. Aber das kann so nicht funktionieren. Also wir müssen wirklich da, wir lähmen uns komplett selbst, ne? Und das macht an der Stelle keinen Spaß. So macht Unternehmertum keinen Spaß, so macht Gründen keinen Spaß. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Also wir kamen ja eben so ein bisschen vom Geschäftsmodell für das Saarland. Wenn ich da nochmal drauf zurückgucke, was ist gerade Fall, dass alle großen Unternehmen, die aber nicht Sitz hier haben, ihre Niederlassungen abziehen? Und wer ist noch da? Der Mittelstand. Also muss ich doch einfach mal schauen, dass ich den Mittelstand, der seine Produktion nicht einfach nach Valencia oder sonst wo verlagern wird, an der Stelle stärke und da auch wirklich aktiv was tue. Und ich glaube, dass egal welche Partei das tut, es ist nur wichtig, dass da einfach mal was getan wird.
Ja. Christoph, du warst ja als Wirtschaftsminister selbst Teil dieses Systems. Und mich verleitet das natürlich dazu, die Frage zu stellen, warum passiert denn dann nichts?
Das erste Problem dabei ist, dass das Ganze so kompliziert ist, dass auch die Aufhebung so viele unterschiedliche Player braucht, weil die Kompetenz eben nicht nur an einer Stelle sitzt, dass das schon problematisch wird. Und dann kommt eben noch dazu, und das sehen wir ja im Moment auch, du hast dann Koalitionsbildungen, in unserem Fall waren es drei, du hast eine Ministerialbürokratie, die dann auch noch ihre Perspektive hat. Ich sehe ein sehr konkretes Beispiel, was wir in den letzten Wochen gehabt haben, nämlich die Fragestellung der Erweiterung der Universität. Da hat also die Universität zusammen mit dem Wissenschaftsministerium und auch dem CISPA wahrscheinlich die Rahmenbedingungen für den Bauantrag nicht so gestellt oder den Bauantrag nicht so gestellt, dass der vom Oberverwaltungsgericht standgehalten hat. Und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, du musst doch als Land in der Lage sein, A, die Gesetze zu kennen, B, einen Bauantrag zu stellen, der erhält, damit die Sache weitergeht. Denn jetzt muss es nochmal von vorne losgehen. Das heißt, der gesamte Bauantrag muss gestellt werden. Es müssen Alternativprüfungen für alternative Standorte gemacht werden. Und am Ende des Tages kann es dann sein, dass im Jahr 2040 irgendwie die CISPA-Erweiterung in irgendeiner Form steht. Leute, das kann nicht die Idee sein, wie das Geschäftsmodell, schöne Grüße, dort werden Arbeitsplätze geschaffen, dort finden Transformationsketten in die Wirtschaft statt. Das sind spannende Themen, die uns nach vorne bringen könnten, ja, wenn wir denn nicht diese bürokratischen Hebel hätten und diese Ebenen hätten. Dazu kommt ja noch aus meiner Sicht das Staatsversagen, dass du dann so viel Bürokratie hast, dass sowohl Justiz als auch die nicht digitalisierte Verwaltung gar nicht in der Lage ist, die Dinge so schnell zu machen, wie es denn eigentlich sein sollte. Also das heißt, du hast ja an zwei Ecken gewissermaßen die Problematik. Und das führt dann einfach dazu, dass alles ewig dauert. Das habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass China in einem halben Jahr so viel Photovoltaik installiert, wie wir in 25 Jahren. Ja, schöne Grüße.
Esther, wenn du das hörst, dann denkst du?
Katastrophal. Natürlich könnte man jetzt einfach den Kopf in den Sand stecken, aber ich denke, dann müssen einfach Reformen her. Und dann müssen wir das Ganze einfach anpacken, weil das kann ja nicht das Ende des Liedes sein, dass wir dann jedes Mal sagen, okay, in China funktioniert es schneller als bei uns. Schade, dass wir uns da selbst lähmen. Nein, dann muss man das Ganze angehen. Dann muss man den Laden einfach mal aufräumen. Und es ist aber nicht meine Aufgabe als Unternehmer, das zu tun, sondern dafür gibt es ja genügend Leute in Verwaltungen. Wir merken ja, der Staatsapparat ist riesig, aber da braucht es einen, und ich glaube, das muss Chefsache werden, der das Ganze aufräumt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man so eine Entbürokratisierungs-Digitalstelle, wie auch immer man es nennen muss, ganz oben ansiedeln muss.
Hat es im Übrigen alles gegeben, auf ganz oben auf europäischer Ebene, wo sehr, sehr viel Bürokratie, wie wir wissen, herkommt. Das wird in Deutschland nochmal verfeinert. Es hat nie funktioniert. Aber jetzt schlittern wir ja in eine echte Wirtschaftskrise rein. Ich meine, wir haben jetzt erlebt, in Saarlouis ist jetzt der letzte Wagen vom Band gelaufen. Das ist natürlich ein wirklicher Einschnitt. Das ist ein wirkliches Warnsignal, weil wir nichts anderes haben. Ist ja nicht so, dass wir damals, als Ford kam, da ging die Kohle und Ford kam. Und das Autoland Saarland entstand. Aber jetzt haben wir das nicht. Das neue Geschäftsmodell ist ja nicht eindeutig auf Dienstleistung oder eindeutig auf, weiß ich nicht, grüne Technologien, Wasserstoff natürlich. Und in China läuft das so. Da wird ein Fünfjahresplan erstellt. Und im Fünfjahresplan gibt es einige Technologien, die eben eine sehr, sehr hohe strategische Relevanz haben. Und dann wird der gesamte Staatsapparat, das gesamte staatliche Handeln darauf abgestimmt. Und zwar ohne lange Diskussion. Und alles, was bürokratisch gemacht werden kann, um zu fördern, wird bürokratisch umgestellt. Bei uns genau umgekehrt. Es gibt gar keine Ziele. Es gibt einen Streit über die Ziele. Was ist der richtige Weg? Was ist das richtige Ziel? Und dann gibt's auch noch diese verdammten, bitte erlaubt mir einmal dieses Wort, diese verdammten Scheißregeln, weil die sind überflüssig. Ich erlebe das auch im industriellen Bereich. Völlig überflüssige Regeln. Und dann kommst du dazu, dass China natürlich mit Abstand uns alle überholt. Plus, wir zahlen dann auch noch durch unsere blöden Regeln den chinesischen Aufstieg. Also was Elektromobilität angeht, nicht nur, dass das ein Deindustrialisierungsprogramm für Saarland ist, weil wir hier ganz andere Komponenten bauen, sondern durch die Superkredite zahlen wir den Chinesen, wir haben bisher Elon Musk bezahlt, zahlen wir den Chinesen auch noch sozusagen diesen Hochlauf. Wir sind verrückt und keiner geht hin und sagt das. Jetzt habe ich eine leichte Hoffnung, eine leise Hoffnung, liebe Esther. Es gibt doch diese jungen Unternehmer. Ich meine, wir erleben gerade, wie die junge Union in Sachen Rente auf die Barrikaden geht. Ist das nicht ein Thema für die jungen Unternehmer? Ich frage jetzt mal ganz naiv als alter Sack. Das wäre doch etwas, wo ihr auf die Barrikaden gehen könntet.
Aber wir gehen an vielen Stellen auf die Barrikaden und wir machen auch immer regelmäßig einen Wirtschaftswarntag und sind an verschiedensten Punkten da. Wir gehen aber nicht nur auf die Barrikaden, sondern wir sind ja auch schon Lobbyverband, das kann man ja genauso sagen, und wir suchen auch wirklich immer den Kontakt mit der Politik. Wir finden an der Stelle, dass Lobbyismus gar nichts Schlechtes, sondern was Gutes, was es einfach auch braucht und was jeder Große auch an der Stelle macht. Aber ich wollte noch mal einen anderen Punkt aufgreifen, den du eben gesagt hattest, und zwar, wenn man sich die Geschichte des Saarlandes so anschaut, du hattest eben gesagt, Kohle, Stahl, Auto. Was fällt auf? Was haben die Sachen gemeinsam? Es ist immer ein Geschäftsmodell, das da nicht funktioniert. weil sich irgendwelche äußeren Umstände ändern. Kohle, Stahl gibt es noch, aber Auto, das sind natürlich alles so Dinge, die da wurde immer nur auf eine Karte gesetzt. Und genau das ist ja gerade das nächste Problem. Und jetzt hätte man ja auch mal die historische Chance, es anders zu machen und zu sagen, ich konzentriere mich nicht nur auf dieses eine Ding. Jetzt haben wir irgendwie vor 55 Jahren den Forte hergebracht und auf einmal waren wir alle Autoland und da kam ZF und alle kamen auch noch super, sondern man geht mal ein bisschen mit Weitsicht dran und versucht das Ganze zu diversifizieren. Also ich als Unternehmer müsste das ja genauso machen. Wenn ich sehe, mein Produkt wird nicht mehr nachgefragt, weil sich Umstände geäußert haben, dann muss ich, um mein Unternehmen zu retten, etwas tun. Und als Unternehmer muss man immer im Voraus etwas tun. Und in der Politik kann man sich immer hinstellen und kann sagen, oh, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Jetzt müssen wir mal abwarten, dann müssen wir mal schauen, dann machen wir mal ein paar unnötige Reisen, anstatt wirklich was zu tun und vor allem die Wahrheit auszusprechen. Das ist das, was mich momentan so stört. Weil wie oft erlebe ich, dass die Leute sagen, hinter verschlossener Türe sind wir ihrer Meinung. Aber sobald die Kamera an ist, spricht das keiner mehr aus. Und ich glaube, davon müssen wir weg. Wir müssen die Dinge aussprechen, auch wenn die Wahrheit unangenehm und unbequem ist. Aber wir werden uns doch nicht, wenn wir uns nur gegenseitig immer pampern, da irgendwie, da werden wir nicht von der Stelle kommen. Und das ist was, was uns als junge Unternehmer auch extrem stört. Wie oft haben wir Gespräche mit Politikern am Rand vom Wirtschaftsball beispielsweise oder an anderen Stellen und denken, ja Wahnsinn, wir sind doch total auf einer Linie. Aber dann sagen die, ja, mit der Partei kann ich das nicht so abklären. Aber eigentlich so unter uns bin ich total bei dir. Und das sind Dinge, die nicht funktionieren. Und da müssen wir uns ehrlich machen. Und da erwarte ich auch eine gewisse Ehrlichkeit. Und das ist parteiübergreifend, auch von Politikern an der Stelle.
Der Sozialdemokrat Kurt Schumacher hat mal den Satz geprägt, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Dann könnten wir jetzt noch hinzufügen und diese auch auszusprechen. Warum, Christoph oder Jorgo, sucht euch bitte aus, wer die Antwort gibt. Warum ist das so? Warum wird denn hinter den Kulissen anders gesprochen als vor der Kamera?
Aus meiner Sicht ist das relativ einfach. Der Politiker wird dafür gewählt oder der Politiker möchte wiedergewählt werden. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Politiker dem Wähler nach dem Mund redet, relativ groß. Es hat einmal einen Ministerpräsidenten in diesem Bundesland gegeben, den fand ich auf unterschiedliche Arten und Weisen faszinierend, unter anderem deswegen, weil er definitiv einer der intelligentesten Menschen gewesen ist, die ich kenne. Gleichzeitig war das allerdings so, wenn man ihm im Wahlkampf gefolgt ist, dann hat er morgens bei den Unternehmerverbänden erzählt, dass Freiheit vor Gleichheit geht und mittags bei den Gewerkschaften erzählt, dass Gleichheit vor Freiheit geht. Irgendwie habe ich gedacht, bin ich der Einzige, der das hier merkt? Oder gibt es eventuell sonst noch jemand, der dem Mann vielleicht zuhört? Das ist durchaus ein Problem. Das liegt dann auch daran, dass Medien ihren Job nicht machen und dass am Ende des Tages wir als Wähler alle dann auch vielleicht unser Kreuzchen danach machen sollten, was die Menschen tun und nicht, was sie sagen.
Es hat aber auch ein bisschen was mit diesem Skandalisierungspotenzial zu tun. Da sagt der Merz irgendwas ganz Normales, was weiß ich, wollt ihr hier lieber in Brasilien bleiben oder in Deutschland leben? Das ist Flachserei und da wird eine Staatskrise draus gemacht. Geht's noch? Ich meine, man muss auch sehen, dass der Journalismus leider, lieber Thorsten, du kennst die Freunde aus der schreibenden Zunft, auch verkommen ist zu einem oberflächlichen Skandalisierungshaufen. Tut mir leid. Also wir brauchen eigentlich gerade jetzt eine gute Analyse und auch ein bisschen Weitblick, ja, auch ein Journalismus weitblickorientiert sein. Und das hat man nicht. Und deswegen, liebe Esther, sagt ein Politiker dann meistens intern was anderes als extern, weil extern wird dann eben skandalisiert, egal was man sagt. Ja, da sagt die Katharina Reiche, sagt kürzlich, ja, wir müssen gucken, dass wir die Rente in den Griff kriegen. Man kann nicht mehr so lange sozusagen so wenig arbeiten und so lange Rente haben. Skandal! Also da müssen wir dringend an einigen Stellschrauben arbeiten. Dieser Podcast will ja ein bisschen dazu beitragen, die Dinge etwas klarer auf den Punkt zu bringen und auch deutlicher auszusprechen. Wir werden uns demnächst zum Beispiel mit der Brandmauer beschäftigen, ja, ein Thema, das ja viele Leute umtreibt. Ich will es mal auf den Punkt bringen. Es geht auch nicht mehr an, dass eine kleine Gruppe, im Grunde eine kleine Gruppe, alles hier dämonisiert und diese kleine Gruppe eigentlich nicht die Mehrheit hat. Ja, das sind eher so die Mitte, Grün, Links. Ja, das ist eine kleine Gruppe, die das ganz gut beherrscht hat, diese Skandalisierung. Und jetzt sind sie eben von ganz rechts übertroffen worden. Und jetzt hängen wir da. Ja, jetzt sind die ganzen Demokraten, weil sie eben die Wahrheit nicht mehr aussprechen und weil sie auch das Richtige nicht mehr tun, gefangen in Mehrheiten, die sehr klein sind und dann auch gar nicht mehr entscheiden können. Und genau deswegen brauchen wir eben, jetzt komme ich nochmal zu der jungen Generation, tatsächlich dieses Potenzial, auf die Barrikaden zu gehen. Ihr macht was gegen unsere Zukunft. Also steigen wir auf die Barrikaden und sagen euch, guckt euch doch die Dinge einfach schwarz-weiß an. Ich glaube, jüngere Vertreter haben heute noch bessere Akzeptanz in den Medien. Also da ist man auch etwas freundlicher und deswegen, ich glaube, du würdest dich gut machen, liebe Esther, als diejenige, die das neue Geschäftsmodell im Saarland mit einer breiteren Ausfächerung auch medial stärker verkörpert. Nur so ein Hinweis.
So, Esther, jetzt bist du am Zuge.
Ja, du hast ja eine gute Rolle hier, Thorsten. Du spielst ja immer nur die Bälle oder wirfst nur die Bälle hin.
Okay. Genau. Macht ihm Spaß. Kennt er schon.
Ja, das merke ich gerade. Nee, aber Spaß beiseite. Ich mache das ja schon oft. Also ich meine, mit meiner Firma, die ich übernommen habe von meinem Vater, plus wir haben einen einjährigen Sohn, plus Haus und sonstigen Dingen. Ich hätte genug zu tun. Also mir würde eigentlich theoretisch nicht langweilig werden. Aber das sind Themen, die mich so sehr beschäftigen, dass ich auch nicht nur alleine da stehe, sondern ich habe ein super Vorstandsteam von großen Unternehmern, von kleinen Unternehmern, die mit mir da viel, viel Wind machen. Und ich marschiere da auch gerne vor. Also ich war da jetzt, ich glaube, in diesem Jahr war ich allein viermal live bei NTV und durfte da auch sprechen, auch bezüglich Erbschaftssteuer und sonstigen Dingen, auch Dingen, die im Bund aktuell sind, aber auch bürokratische Hürden. Also ich werde da auch nicht müde, das zu sagen. Ich setze mich derzeit gefühlt auf jedes Podium. Ich glaube, es gibt schon Politiker im Saarland, die haben schon Albträume von mir, weil sie denken, oh nee, die Esther Jakob kommt schon wieder um die Ecke und haut schon wieder drauf. Und es macht es mir natürlich auch einfach, denn ich bin eben nicht an eine Partei gebunden und kann eben wirklich das sagen, was ich an der Stelle denke. Und wenn das nicht der Sprech der jungen Unternehmer ist, dann kann ich es eben als Esther Jakob von Sikors sagen. Und das ist diese Freiheit, von der, glaube ich, immer viele sprechen, wenn sie Unternehmertum meinen, was die Sache auch sehr, sehr schön macht. Und weshalb ich auch jedem nur empfehlen kann, auch Unternehmer zu werden, weil man darf wirklich das tun und lassen, was man möchte, sofern man nicht von Bürokratie gebremst ist oder sonstigen anderen Hürden. Genau, aber wie gesagt, auf die Barrikaden gehen, das ist unsere große Aufgabe. Man darf aber an der Stelle wirklich, wie gesagt, nicht vergessen, dass wir alle noch Vollzeitjobs haben. Wir schauen, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht, dass deren Familien versorgt sind und wollen ja auch immer das Unternehmen nicht verkaufen, zerschlagen und viel Geld machen und dann irgendwo auf Mallorca rumschwimmen, sondern wir wollen eigentlich hier im Saarland bleiben. Wir wollen, dass die Wertschöpfung hier im Saarland bleibt und wir wollen auch die nachfolgenden Generationen, wenn sie Lust darauf haben, auch in die Unternehmen einbinden. Und das muss man, glaube ich, immer als ganzheitliche Geschichte sehen. Also wir sind keine Startups, die das ganze Ding dann irgendwann verkaufen.
Esther, jetzt darf ich trotzdem nochmal den Ball insofern zurückspielen. Wir vier sind jetzt, das heißt, du musst ja leider noch einen ordentlichen Job machen. Wir drei anderen, wir sind jetzt die Regierung des Saarlandes der Zukunft und du bist unser Beratergremium oder Chef unseres Beratergremiums. Das eine ist das Thema Bürokratieabbau. Was sind die weiteren Punkte, die du uns ins Stammbau, ins Stammbuch schreibst für die nächste Legislaturperiode?
Ich würde euch einfach mal raten zu schauen, wo ist denn die Zukunft? Und die Zukunft liegt definitiv in künstlicher Intelligenz, in Pharma, im Mittelstand und nicht mehr in den großen Unternehmen, die hier irgendwelche Werkshallen eröffnen. Und danach müsstet ihr gehen. Und das wären natürlich Dinge, die ich euch an der Stelle raten würde. Genauso würde ich euch raten, mit dem Mittelstand hier vor Ort in Gespräche zu gehen, weil hier gibt es viele Leute, die etwas tun wollen und die gehört werden wollen und die einfach kein Gehör finden, weil man über sie hinweg entscheidet und immer so tut, auch gerade in den Medien, als würde es die alle nicht geben. Also wir reden hier immer von einer Wirtschaftskrise im Saarland. Dem Saarland geht es wirtschaftlich schlecht, aber warum machen wir nie oder legen wir nie das Augenmerk auch mal auf die Industrien oder die Branchen, denen es total gut geht? Also wir haben hier einen Weltmarktführer beispielsweise in Gitterrosten. Wir haben hier einen Weltmarktführer in Vitamingummibärchen. Das sind alles Branchen und Sparten, woran keiner denkt. Das sind aber Menschen, die Saarländer sind, die dem Saarland die Treue halten und die auch Lust haben, hier was zu bewegen. Und ich muss da nicht von den ganz Großen anfangen zu sprechen, wie beispielsweise Handelsketten oder Elektrofachschränke. Und jeder kennt jetzt direkt die Unternehmen, von denen ich spreche. Aber hier gibt es einige große Unternehmen und die werden irgendwie nicht gesehen, nicht gehört und mit denen wird auch nicht gesprochen. Und das würde ich euch an der Stelle auch raten. Nehmt diese Leute mit. Die haben ein großes Interesse am Saarland, viel größer als irgendjemand, der entscheidet, wo eine Werkshalle bald hingebaut wird.
Ich glaube, das ist die Politik, Christoph, die du auch früher gemacht hast, gell? Mittelstand, Orientierung. Aber wie können wir denn diese Sprachrohre verbessern? Also ich sehe das genauso, ja. Also es gibt viele Weltmarktführer, diese Hidden Champions, wie man sie neudeutsch nennt. Aber wie kann man das Gehör, das sie brauchen, wie kann man das schärfen? Was würdest du uns da empfehlen? Oder was würdest du dem Saarland empfehlen? Weil eigentlich sind hier die Wege kurz. Eigentlich haben wir eine Landesregierung, die ja auch grundsätzlich zuhören will. Ein Finanzminister, der total kreativ ist. Das sage ich jetzt auch ganz parteiungebunden. Also das sind Regierende, die das eigentlich grundsätzlich gut machen möchten. Warum scheitert das? Warum hören die dann nicht aufeinander? Was ist da deine Erfahrung?
Also da sind jetzt verschiedene Sachen aufgemacht worden. Vielleicht fangen wir mal an mit dem, warum oder welches Sprachrohr müsste die Regierung auch nutzen. Also ich habe ja eben schon gesagt, es gibt von 347 Verbänden gibt es irgendwelche Dinge, um Bürokratie abzubauen. Aber diese 347 Verbände existieren, wenn vielleicht auch nicht im Saarland, vielleicht existieren davon 5 Ableger im Saarland. Aber warum nicht das Gespräch mit denen suchen? Warum nicht eine gemeinsame Taskforce einrichten und sagen, ja, wir wollen eben die Beratung aus der Wirtschaft, weil die Wirtschaft möchte nicht in den Ministerien gemacht werden, sondern die Wirtschaft findet draußen statt. Und dann muss ich als Minister oder als Staatssekretär oder sonstige Leute aus dem Regierungsapparat eben auch mal aktiv dorthin gehen. Ich kann jetzt aus Beispiel oder aus Sicht der jungen Unternehmer und der Familienunternehmer sprechen. Wir laden regelmäßig Politiker unterschiedlichster Parteien ein, um mit denen in Austausch zu gehen. Das ist ein Gesprächsangebot unsererseits. Wir organisieren das, unsere Freizeit steht dahinter und wir haben keinen persönlichen Vorteil davon, aber es liegt uns am Herzen. Aber wenn solche Gesprächsangebote, und das ist schon öfter vorgekommen, von Politikern einer Partei nicht wahrgenommen werden, dann ist das ein fatales Zeichen auch für die Wirtschaft. Und das muss man an dieser Stelle ändern. Also das ist zum Beispiel das eine. Die zweite Frage ist, warum scheitert diese ganze Geschichte oder warum, also ich möchte keinen Politiker absprechen, der an der Macht ist oder in der Opposition ist, dass er nicht den guten Willen hat. Aber manchmal verlieren die Politiker einfach das Ziel aus den Augen. Wenn ich nur höre, wie die CDU auf die SPD raufschlägt oder die SPD auf die CDU, dann geht das Ganze, und die FDP ist ja momentan nicht dabei, aber dann geht das Ganze doch total am Sinn und Zweck der Sache vorbei. Unser Problem ist doch nicht eine CDU, unser Problem ist auch nicht eine SPD, unser Problem ist viel höher gelagert. Wir haben einen massiven Rechtsruck in Deutschland, wir haben einen massiven Rechtsruck in Europa und dann müsste man sich einfach mal auf den Hosenboden setzen und zu sagen, ihr seid gar nicht die Bösen, wir sind nicht die Bösen, sondern wir haben ein übergeordnetes Ziel und es gilt jetzt an dieser Stelle, unsere Demokratie zu verteidigen. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger und Politiker werden an der Stelle einfach nicht ernst genommen, wenn sie irgendwelche kleinen Kurzvideos auf, und egal von welcher Partei, auf den sozialen Medien spielen und auf die andere Partei eindreschen. Und jetzt haben wir ja 2027 wieder Landtagswahl. Ein halbes Jahr davor kann man überhaupt gar nicht mehr in Facebook reinschauen, sobald man irgendwelche Politikern folgt, weil das einfach nur furchtbar ist, was da, wie da miteinander kommuniziert wird. Und ich glaube, das sind so ein paar Stellschrauben, Warum das Ganze auch noch scheitert: Wir haben einen Transformationsfonds im Saarland, und ich persönlich, aber auch die jungen Unternehmer finden, dass der nicht so gut durchdacht ist. Also da werden Dinge finanziert, die tatsächlich eigentlich gar nicht in diesen Sonderhaushalt reingehören, sondern eigentlich in einen Kernhaushalt. Da werden Probleme wieder auf jüngere Generationen, und das bin nicht nur ich, sondern auch noch meine nachfolgende Generation und die nachfolgende Generation verlagert. Und das ist an der Stelle fatal, und das wird uns auch nicht retten. Plus, und jetzt komme ich zum Schluss, versprochen, wir sind der festen Überzeugung, dass Subventionen nicht unsere Wirtschaft retten können. Also das ist, hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt, dass Subventionspolitik nicht hilft. Wir müssen zurück zu mehr Freiheit, und es muss auch mal das Risiko geben, dass es gewisse Geschäftsmodelle nicht mehr gibt und sich die neu erfinden müssen. Aber reine Subventionen werden uns an der Stelle nicht weiterhelfen.
Das Saarland ist ja seit vielen Jahren im Ausnahmezustand, gell? Also finanzpolitisch ist es ja so, dass wir im Grunde hochverschuldet sind und diesen Ausnahmezustand durch weitere Verschuldung verschlimmern im Grunde. Und die globalen Trends, die sind woanders. Du hast sie genannt, ja? Das ist künstliche Intelligenz, das ist Pharma. Und da, wo wir klassisch gut waren, da sind wir jetzt eben abgehängt worden. Also kann man aus der Not eine Tugend machen? Kann man, ich bin ja hier aufgefallen früher in diesem Podcast durch die grüne Transformation, also durch die Unterstützung dieser digitalen und grünen Transformation, was aber nicht ganz ohne Subventionen geht, ja, weil das zu große Dinge sind. Ist das etwas, wo du sagen würdest, die Kombination macht's halt? Also der Einsatz von künstlicher Intelligenz in dieser Transformation, das wäre etwas, was man auf das man sich vielleicht fokussieren kann im Saarland? Oder würdest du sagen, vergesst alle Trends, lasst uns auf das konzentrieren, was wir auch hier haben, kreative Menschen, die einfach mehr Freiheit brauchen, und dann kommen diese Dinge schon automatisch, weil wir müssen ja auch mit dem Bestand arbeiten. Der Bestand ist, wir haben gute Arbeitskräfte im Bereich Stahl, Automotive, also das sind ganz Leute, die eigentlich den Standort natürlich stärken könnten, wenn wir umsatteln würden. Auf was? Das ist die große Frage. Habt ihr da Gedanken?
Ja, also gerade zum Stahl werden wir tatsächlich oft gefragt, weil dieser Transformationsfonds steht ja eigentlich stellvertretend für den Stahl. Und ich finde, das ist immer ein ganz schönes Beispiel, denn bei Saarstahl und bei Dillinger ist keiner morgens aufgestanden und hat gesagt, hey, wir werden jetzt alle grün. Sondern das waren politische Vorgaben. Politische Vorgaben, die vielleicht von EU-Runde, EU, und du wirst da besser Bescheid wissen, herunterdiktiert wurden und dazu führen, dass sich jetzt eine Riesenbranche transformieren muss. Und das ist genau das Fatale. Das, was ich auch eingangs meinte, ich möchte nicht, dass die Politik mir Geschäftsmodelle vorschreibt. Denn genau das passiert jetzt. Wir müssen alle grün werden, weil irgendjemand in Schweden mal aufgestanden ist und gesagt hat, hey, wir müssen alle in die grüne Transformation rein. Was die Konsequenz ist, hat sich niemand überlegt. Und jetzt ist es einfach wieder anstelle der Politik, also unsere Politik, Landespolitik stellt sich jetzt hier so hin, bitteschön, wir retten jetzt hier Saarstadt und Dillinger mit dem Transformationsfonds. Die haben sich das aber gar nicht selbst ausgedacht. Die müssen gerettet werden, weil die Politik sie dazu gezwungen hat, grün zu werden. Kein Mensch weiß, wie das funktionieren soll, aber das sind keine Vorgaben von Saarstahl oder von Dillinger, und den Leuten ist höchsten Respekt zu zollen, dass sie diese Transformation versuchen mitzugehen, die von vielen als ausweglos irgendwie auch hingestellt wird. Das ist echt keine leichte Aufgabe. Das ist das eine, dass man, oder quasi, dass die Politik das hereindiktiert und die Unternehmen haben keine andere Wahl mehr. Und jetzt habe ich gerade ehrlich gesagt so ein bisschen den Faden verloren.
Ein kurzer Einwurf nur. Ja, die Politik hat vorher, jetzt komme ich mal mit der aus der ökologischen Ecke, den niedrigsten Preis eben vorgegeben. Ja, Wettbewerbsrecht, niedrigster Preis. Und das war auch ein Zerstörer von Industrie. Also wir haben einfach jahrelang gesagt, egal was ihr macht, ihr müsst den niedrigsten Preis haben, haben aber gleichzeitig China in der WTO zugelassen. So, und da muss man sich nicht wundern. Und da muss ich sagen, es gibt immer diese politischen Vorgaben. Ja, auch niedrigster Preis ist eine politische Vorgabe. Und das machen jetzt andere große Nationen oder Wirtschaftsräume anders. Die sagen, nee, dieser Preis interessiert uns nicht. Uns interessiert der eigene Standort. Ja, America first oder China macht sowieso immer. Und da werden wir gerade zerrieben. Und grüne Transformation könnte ein Schutzmechanismus sein. Ja, ich will nicht von Protektionismus sprechen, sondern könnte ein Schutz sein für Dinge, die wir hier entwickelt haben, wenn man es denn dann korrekt durchzieht, ja, und wenn man nicht den grünen Stahl sozusagen aus China zulässt nur grünen Stahl zulässt, aber bei der Schraube, also bei dem Folgeprodukt sagt, ja, komm, egal. Und so ist es leider, ne? Das sind EU-Regeln. Also insofern ist es schon so, man muss schon ins Detail schauen. Aber du hast jetzt den Faden wieder.
Jetzt habe ich den Faden wieder, genau, weil du es gerade gesagt hast. Also die Reise ist ja nicht zu Ende, ne? Also Vorgabe hat dazu geführt, dass Saarstein grün werden muss, hat dazu geführt, dass es eine Subvention gibt in hohem Ausmaße, diesen Transformationsfonds. Und jetzt ist aber die Politik wieder an der Reihe. Und zwar, ich bin der festen Überzeugung, die Leute von Saarstein wollen, aber wir müssen jetzt schauen, und das passiert nicht auf Landesebene, das passiert nicht auf Bundesebene, sondern auf EU-Ebene, dass wir, und das hast du ja gerade auch so angesprochen, deshalb danke dafür, unseren Markt schützen. Und das wird nur über Zölle oder Sonstiges funktionieren. Ja. Das ist was, was keiner auch wieder aussprechen wollte, weil alle gedacht haben, oh nein, Zölle und das ist ja wie in Amerika und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber jetzt merken die Leute hoffentlich, dass es nicht anders funktioniert. Und wenn wir wollen, dass unsere Stahlbranche eine Zukunft hat und die brauchen wir hier im Saarland, ich bin davon überzeugt, dann müssen wir aber auf ganz anderer Ebene kämpfen. Und deshalb ist mir das manchmal zu kurz gedacht, dass wir immer nur sagen, hier im Saarland oder nur auf Bundesebene oder auf EU, man kann das eine nicht von dem anderen trennen. Wir leben in einer komplett globalisierten Welt und die Musik wird überhaupt gar nicht im Bundestag gemacht, sondern, und das weißt du am besten, auf EU-Ebene.
Ja, mittlerweile sage ich leider. weil die Mechanismen auf europäischer Ebene so komplex und so kompliziert sind, dass man da manchmal eine einfache Änderung, wie wir sie erlebt haben beim Lieferkettengesetz, nur über ideologische Abendlandretten-Geschichten machen kann, das ist zu kompliziert. Also mittlerweile sage ich leider, als alter europäischer Patriot, ja.
Ja, und es kommt ja noch eine Geschichte hinzu. Wenn es denn so ist, dass man sich auf europäischer Ebene 5 Minuten mit der Fragestellung durchringt oder zu der Fragestellung durchringt, zu sagen, okay, wir wollen unseren Stahl schützen und wir werden deswegen Zölle einführen, dann kommt Peking um die Ecke und sagt, dann gibt's halt auch auf BMW, Mercedes und ein drittes Unternehmen Zölle und schon knickt Frau von der Leyen direkt wieder ein. Also die Frage, ob wir diesen Zollstreit oder diesen Handelskrieg gewinnen können mit einem Land, was deutlich über 1 Milliarde Einwohner hat und deswegen auch eine riesige Nachfragemacht hat. Also das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Wir haben uns da hier in diesem Podcast schon wiederholt drüber unterhalten. Also ich bin, was diese Frage angeht, sehr deutlich weniger optimistisch, als das beispielsweise beim Jorgo der Fall ist, weil ich eben befürchte, dass wir dieses Ding langfristig nicht gewinnen können.
Die Chinesen haben ja relativ, wie soll ich sagen, mitleidig auf uns Europäer mittlerweile reagiert. Die haben ja gesagt, wir wissen, dass wir euch als Absatzmarkt ja für unsere Produkte brauchen. Ihr müsst auch irgendwie leben. Sucht doch eure Chance im Lebensmittelbereich und im Agrarbereich. Das sind Dinge, die uns tatsächlich ins Gebetsbuch schreiben. Gleichzeitig, auch das möchte ich sagen, Merz hat ja mit der chinesischen Regierung gesprochen. Klingbeil war in China. Gibt es dort das Angebot, Kooperationspartner zu sein? Zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz, also bei einigen Dingen. Also ich glaube, wir stehen vor einer kompletten Neuorientierung. Wir können China nicht mehr als Feind betrachten, sondern wir müssen China als strategischen Rivalen, das ist ja das Wort, was da gesucht wird, betrachten. Aber da brauchen wir Lösungen. Da können wir nicht einfach sagen, es ist ein strategischer Rivale. Wir müssen dann schon in den einzelnen Branchen dann schauen, wo können wir zusammenarbeiten und wo gibt es auch eine Grenze. Mich würden so Trends interessieren. Ich meine, ihr macht ja Fortbildung und auch im beruflichen Bereich. Und da gibt es ja einige Trends. Also gibt es Dinge, du hast künstliche Intelligenz schon genannt, aber gibt es andere Dinge, Also in meinem Bereich ist es vor allem die Resilienzforschung. Also wie können wir unseren Standort widerstandsfähiger machen, robuster machen? Gehört tatsächlich die Verteidigungsindustrie dazu oder reicht es, wenn wir im KI-Bereich laufen? Gibt es Trends, die du siehst, die du interessant findest, wo das Saarland sich konzentrieren könnte?
Ja. Also ne, gerade das Stichwort künstliche Intelligenz. Wir waren die Ersten, die vor ein paar Jahren Weiterbildung in diesem Bereich angefangen haben anzubieten. Und man merkt, die Nachfrage ist auch da. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man das komplett auf das Saarland projizieren kann, weil das ist natürlich was wir mit dem CISPA auch sehr gut hier bespielen, ne, was mit dem DFKI sehr gut hier bespielt wird. Also das sind natürlich alles Dinge, darüber ist man oder darauf ist man in Deutschland neidisch, wenn man das sieht, was für eine tolle Infrastruktur wir in diesen Bereichen auch hier im Saarland haben. Der zweite Trend hat, glaube ich, eher weniger was damit zu tun, eher mit einem demografischen Trend. Wir machen total viele Pflegefortbildungen auch, ist aber natürlich auch ein Thema. Das Saarland wird auch immer älter und ich meine gerade gelesen zu haben, dass das Saarland das älteste Bundesland ist, was die Sache natürlich auch nicht einfacher macht. Ne? Also wir haben verschiedene Probleme. Wir müssen natürlich schauen, welche Trends kriegen wir her? Was haben wir schon, wie beispielsweise KI? Was können wir ausbauen? Da erwarte ich aber auch von einer Regierung, dass sie die entsprechenden Rahmenbedingungen wiederum, da sind wir wieder beim Thema, setzt, sodass ein CISPA eben hier gebaut wird, dass es eben hier bleibt, dass eben diese Forschungsprojekte nicht ausgelagert werden nach München, Hamburg oder sonst wo. Und zum anderen haben wir ein ganz großes Problem, dass das Saarland immer älter wird. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie kriegen wir denn junge Leute hier hin und mit welchen Trends kann das funktionieren? Da gibt es jetzt diese Start-up Factory, die vielleicht ganz interessant ist. Das heißt, Gründungen müssen wir hierher bekommen. Und ich glaube und bin in der festen Überzeugung, dass wir uns da an anderen Dingen auch Beispiele nehmen müssen. Also ich habe vor Jahren schon mal gesagt, ich war da ganz zufällig bei meiner Weihnachtsfeier gelandet, der LMU München und der TU München. Die haben ein gemeinsames Studiumprogramm, CDTM, Center for Digital Technology Management, das mehrere Einhörner schon hervorgebracht hat. Ein ganz, ganz, ganz interessanter Studiengang, hat nur für das Saarland folgendes Problem. Erstens, man müsste zusammenarbeiten. Wir haben nur eine Universität hier und die Universität müsste mit der Hochschule zusammenarbeiten. Das ist ja oftmals ein Problem, warum auch immer. Ja, weil ich denke, dass es qualitativ kein Problem sein dürfte. Und das zweite große Problem ist, dass es ein Studiengang ist, den nicht jeder machen kann. Das ist was Exklusives, das ist Exzellenz, das hat was mit Leistung zu tun. Und dennoch bin ich der Meinung und der festen Überzeugung, sowas brauchen wir hier. Wir brauchen hier eine gewisse Leistungsgesellschaft. Wir wollen hier mit dem Saarland weiter wettbewerbsfähig bleiben oder werden. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle, die vielleicht auch durch Gründungen entstehen können. Dann müssen wir aber auch schauen, dass wir hier auch einen Nährboden dafür entwickeln, sprich mit so einem Studiengang beispielsweise oder mit mehr Unterstützung der Startup Factory.
Ein klares Plädoyer für mehr Exzellenz. Ein klares Plädoyer dafür, stärker nochmal auf das Prinzip von Leistung und Gegenleistung zu setzen. Und auch ein Plädoyer dafür, dass wir nicht nur darauf schauen, dass jedem immer alles zugänglich ist, sondern dass wir einen klaren Schwerpunkt setzen. Was wollen wir? Wo werden wir unsere Schwerpunkte setzen? Und dann muss man auch damit klarkommen, dass vielleicht der ein oder andere ein solches Angebot nicht wahrnehmen kann.
Ich will das auch noch an einem Beispiel ganz kurz verdeutlichen und dann höre ich auch wirklich auf, versprochen. Aber warum haben wir in der Gesellschaft immer so ein Problem mit Leistung? Aber wenn wir am Wochenende oder jetzt vielleicht nächsten Sommer Fußball-WM schauen, haben wir überhaupt gar kein Problem mehr mit Leistung. Denn wir sind uns sicher, eine Nationalmannschaft besteht nicht aus Leuten, die so nett sind und die wir gerne irgendwie dabei haben wollen, sondern aus Leuten, die Fußball spielen können und die ein enormes Talent in einer einzigen Sache haben und die dann gefördert werden. Und da ist es immer total legitim und total in Ordnung und bei Sport schaut da keiner drauf. Und genau das müssen wir aber wieder auf unsere Gesellschaft projizieren. Es kann nicht jeder alles. Ich werde in diesem Leben kein Fußballer mehr, ich werde kein Musiker mehr, weil da nicht meine Stärken liegen. Aber das ist auch völlig fein. Und dann müssen wir doch aber mal schauen, dass wir das Ganze auch wieder dort zurückbekommen, wo vielleicht unsere Stärken in Zukunft liegen können, dass wir wirklich schauen in der Schule, dass wir gewisse Talente fördern. In jedem von uns steckt irgendein Talent, aber es muss erkannt werden und auch das darf gefördert werden. Es muss nicht jeder in allem gut sein und nicht jeder braucht für alles eine Teilnahmeurkunde.
Ich habe eine klare Idee, was ich aus diesem Gespräch mitnehme. Bevor ich die in die Runde gebe, würde ich gerne abfragen, Christoph, was nimmst du denn mit aus der heutigen Runde?
Falls ich zufällig mal wieder Wirtschaftsminister des Saarlandes werden sollte, ist die Idee, wir machen gemeinsame Taskforce des Ministeriums mit Verbänden, um konkrete Verbesserungen umzusetzen, finde ich eine wirklich echt richtig coole Idee.
Jorgo, was nimmst du denn mit aus der Runde?
Dass wir tatsächlich diesen Anspruch haben müssen, wieder das Wirtschaftsministerium zu stellen. Aber eben mit neuen Leuten. Also natürlich mit dir, Christoph, aber auch mit Menschen wie Esther, die bereit sind, nicht nur im Saarland zu bleiben, hier die Chance zu sehen, sondern komplett neue Ideen reinzubringen. Wir lagen gar nicht so verkehrt vor vielen, vielen Jahren, aber es ist wieder Zeit, dass man im Saarland diese Wege geht, ob mit dieser Regierung, ob ich werde gar nicht gegen sie arbeiten, es muss mit ihr sein, aber sie brauchen einen ganz klaren Impuls von außen und das nehme ich mit. Wir müssen diesen Kreis bilden. Also das kann auch parteiunabhängig sein, aber es muss ein Druck da sein, der aus der Wirtschaft, aus dem Mittelstand kommt. Und das muss weit vor der Landtagswahl aufgebaut werden, bevor diese komischen Facebook-Dinge da losgehen und die alle aufeinander einschlagen. Weil wir brauchen hier Inhalte und Mut. Wir hatten mal so einen Wahlkampf, gell, Christoph? Mut, mehr Mut, Saarland. Ich glaube, wir sind wieder soweit. Wir brauchen mehr Mut.
Dann würde ich vorschlagen, dass das Schlusswort heute unser Gast hat. Deswegen will ich noch ganz kurz das mitgeben, was ich mitnehme. Nämlich den Fokus viel stärker nochmal auf Stärken zu legen und viel stärker auf Exzellenzen Wert zu legen. Wir hatten, Esther hat ja eben schon mal die Hochschullandschaft erwähnt, wir hatten diverse Exzellenzcluster hier im Saarland. Die haben wir in den vergangenen Jahren etwas verloren. Ich finde, wir müssten dort nochmal viel stärker den Fokus darauf setzen und Richtung Exzellenzen denken. Und damit gebe ich die Schlussrunde, Esther, an dich.
Vielen Dank. An der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ich Gast in eurem Podcast sein durfte. Und ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir als junge Unternehmer auch weiter jung und mutig sind. Denn das ist unser Spruch. Wir werden nicht müde, uns auf Podien zu setzen. Wir werden nicht müde, davon zu berichten, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Und unsere Tür steht immer offen. Das heißt, wenn die Politik einen Ansprechpartner sucht und an einem ehrlichen Austausch interessiert ist, der vielleicht auch mal unbequem ist, kann gerne immer den Weg zu uns suchen. Wir haben gerade letzte Woche im Saarland zwei unterschiedliche Veranstaltungen gehabt, die mich zum Schmunzeln gebracht haben. Zum einen war Carsten Linnemann im Saarland, CDU, zum anderen hatte die SPD Parteitag und in beiden Slogans kam das Wort machen vor. Und da nehme ich sie einfach mal beim Wort, sollen jetzt beide einfach mal machen. Und dann freue ich mich, wenn wir 2027 vielleicht auch mit einer anderen Regierung oder mit der gleichen ins Tun kommen, weil momentan habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas getan wird, sondern dass sich da Dinge nur schön geredet werden und davon kann sich niemand etwas kaufen. Wir alle haben ein ureigenes Interesse an dem Saarland und wollen dies auch als Wirtschaftsstandort behalten. Danke.
Danke. Vielen Dank.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.